Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo und willkommen zur Plattform bei Radio Free FM. Wieder mal 16 Uhr und ihr wisst schon, 16 bis 17 Uhr auf diesem Sendeplatz. Montag bis Donnerstag sind wir da mit der Plattform und stellen ein spannendes Thema, einen spannenden Gast, einen interessanten, spannenden, ja, neuen Content vor, so auch heute. Und heute sprechen wir in der Reihe Museum Ulm, nämlich ich glaube, die siebte oder achte Fortsetzung ist das mittlerweile, über das, was, so ist es beschrieben, hinter dem Bauzaun des Museums so vor sich geht. Und in diesem Fall sprechen wir über die Vermittlung, über Bildung und über Konzepte im Museum Ulm. Und die dafür zuständige Mitarbeiterin des Museums Ulm ist heute bei mir in der Sendung, ist die Pia Jager. Pia, ganz herzlich willkommen heute Nachmittag.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du zu uns gekommen bist heute Nachmittag ins Studio und wir ein bisschen über deine Aktivität erfahren können. Ich habe es, glaube ich, gesagt, ich vergesse immer wieder Michael Trost, mein Name an der Moderation. Wir wollen aber dich natürlich erstmal kennenlernen, Pia. Ich kenne dich natürlich jetzt schon 10 Minuten. Wir hören jetzt erstmals von dir oder vielleicht hat man dich schon mal im Museum getroffen, gesehen. Es könnte natürlich sein, dennoch die wenigsten werden jetzt wissen, wer die Pia Jager ist. Drum, wir machen es wie immer. Kurze Vorstellrunde. Erzähl mal ein ganzes kurzes bisschen zu dir. Vielleicht ja einfach so, was du denkst, was die Hörer vorab von dir wissen sollten.
Ich bin seit 2017 am Museum Ulm. Ich kam damals als Volontärin an das Haus und hatte das große Glück, dass die Stelle danach verstetigt werden konnte. Und seitdem bin ich für die Bildung und Vermittlung im Museum Ulm, dem HFG-Archiv und der Kunsthalle Weishaupt zuständig. Ich habe Literatur, Kunst und Medienwissenschaft studiert an der Universität Konstanz und den Master in Kunstgeschichte und Kunstvermittlung in Düsseldorf und war danach noch mal einige Jahre in einer Galerie tätig in Düsseldorf, wo man natürlich auch Kunst vermittelt, aber ganz andere Weise.
Also auf jeden Fall hast du einen sehr breiten Hintergrund, kann man sagen. Und über da, dass du eben verschiedene Jahre verschiedene Sachen dann doch auch praktisch kennengelernt hast, schon eine ganze Menge Erfahrung nach Ulm mitgebracht. Ja, okay. Du bist keine Ulmerin, haben wir schon gesagt, aber du kommst auch aus Süddeutschland und bist dann 2017 nach Ulm gezogen.
Genau, ja.
Ja. So. Und wie gefällt es dir in Ulm?
Ach, inzwischen kann ich sagen, dass ich mich tatsächlich eingelebt habe, aber es hat eine Weile gebraucht auf jeden Fall.
Ja, Ulm hat ja viel zu bieten. Ein Münster, eine Donau. Und
viele
ein Museum.
Museen.
Da wollte ich natürlich das Museum Ulm. Und im Museum Ulm hat es ja auch, glaube ich, was Wissensvermittlung nachher angeht oder auch die Darstellung von, insbesondere auch von Kultur und historischen Gegenständen, sehr, sehr viele Objekte, sehr, sehr viele Themen. Und die alle müssen ja irgendwie dann, ja, wie soll ich mal sagen, präsentiert werden. Und so ein bisschen so ist natürlich dann der Gedanke, wie will man vielleicht etwas vermitteln oder was will man vermitteln? Wer ist jetzt bei solchen Themen, wie was dargestellt wird in so einem Museum, denn alles dabei? Also es gibt ja irgendwo eine Chefin, Stefanie Dath in dem Fall. Es gibt die verschiedenen Kuratoren und Kuratorinnen, habe ich gelernt. Und dann gibt es jetzt aber auch noch dich als quasi so, wie soll man sagen, die Kompetenz in Sachen Vermittlungs ja, Vorgehensweise und Bildungs, wie bilde ich oder schicke ich Informationen so oder gebe ich die so raus, dass ich quasi eine Bildung erfahre, wenn ich dorthin gehe? Also du bist so querschnittlich immer mit dabei, oder wie ist das, wenn man jetzt sich das einfach von der Einordnung, von der Bedeutung und von dem Aufgabenumfeld dann ja verstehen oder vorstellen möchte?
Genau, die Abteilung Bildung und Vermittlung, das bin ich nicht allein, wir sind zu dritt im Team. Das ist nochmal zwei Kolleginnen, eine Kollegin Janine Liebs, die für die Archäologie tatsächlich zuständig ist und dann nochmal Verena Zinser und ich. Und wir arbeiten alle sozusagen an der Schnittstelle mit anderen Abteilungen des Museums. Also du hast es gerade schon gesagt, mit den Kuratorinnen und Kuratoren, mit der Öffentlichkeitsarbeit, immer an der Schnittstelle sozusagen zwischen Inhalten, Ausstellungen und Publikum. Publikum und schauen sozusagen, wie können Besucherinnen und Besucher mit Objekten interagieren, ins Gespräch kommen, wie kann Dialog sozusagen entstehen.
So eine Frage, die mir natürlich in den Sinn kommt, hat ein Museum explizit auch einen Bildungsauftrag oder hat ein Museum primär den Auftrag zu bewahren im Sinne von, wir packen das halt mal ins Regal und wir lassen es die Leute angucken oder ist da wirklich auch ein Auftrag dahin, dass man sagt, wenn jetzt beispielsweise Schulklassen kommen oder spätere Generationen einfach die Ulmer und Ulmerinnen wissen sollen können, was in Ulm zum Beispiel 1944 damals vorgefallen ist oder in der Historie oder beim Münsterbau, ist da der Auftrag dahinter, genau dieses Wissen auch zu transformieren in spätere Zeiten?
Ich glaube, sowohl als auch, also es sind unterschiedliche Dinge, die Vermittlungsarbeit im Museum bei uns ausmachen. Also zum einen geht es eben wirklich darum, Kunst und Kultur einen Zugang zu schaffen, einen Zugang zu ermöglichen, ganz unterschiedlichen Besucherinnen und Besucher zu Kunst und Kultur, das Haus sozusagen mit Leben zu füllen, die Ausstellung tatsächlich erfahrbar zu machen. Zum einen natürlich über eine Art von Wissensvermittlung, beispielsweise bei Schulklassen, aber es geht auch um Museum als Erfahrungsraum. Aha. Und ich glaube, da hat sich gerade in den letzten Jahren ganz, ganz viel verändert. Also es geht nicht mehr darum, von dem früheren Begriff der Museumspädagogik auszugehen, wirklich eng gefasst zu sagen, es ist eine rein pädagogische Aufgabe im Sinne personaler Vermittlung, wie beispielsweise Führungsformate oder Ähnliches, sondern eben ganz viel mehr. Deswegen ist dieser Begriff Museumspädagogik immer mehr in den Hintergrund gerückt. Und wir sprechen heute von Bildung und Vermittlung im Großen und Ganzen, weil eben auch andere Themen dazu kamen, also Themen wie Outreach, wir wollen rausgehen in die Stadt, Inklusion, Barrierefreiheit, digitale Medien, stärker uns zu orientieren an Interessen und Bedürfnissen von Besucherinnen und Besuchern.
Grundsätzlich aber besteht ein Bildungsauftrag dann ja? Das heißt, Museum hat auch den Auftrag, Wissen zu vermitteln und nicht bloß quasi Story zu bewahren.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, und du sagst, der Begriff der Pädagogik, also ich kenne jetzt auch andere Museum, Naturmuseum, wo es einen expliziten Museumspädagoge gibt oder gab, diese Funktion gibt es jetzt bei euch nicht. Also wenn ich jetzt fragen würde, wer ist jetzt bei euch der Museumspädagoge oder Pädagogin, die jetzt zum Beispiel Führungen oder sowas macht und erläutert und erzählt an Tag der offenen Türen. So eine Funktion gibt es eher nicht dann bei euch, oder?
Diese Funktion gibt es nicht gesondert sozusagen. Das ist natürlich in unserem Aufgabenspektrum mit drin. Aber wir sind eben davon weggegangen, weil sich dieses Feld immer mehr entwickelt hat und professionalisiert hat. Es gibt mehr Studiengänge im Bereich Kunstvermittlung, Kunstpädagogik und deswegen wird dieser Begriff Museumspädagogik einfach nicht mehr genutzt in diesem Sinne.
Ja, okay. Das ist nicht mehr zeitgemäß, einfach, kann man so sagen. Okay. Und du hast aber schon auch so eine gewisse Aufgabe dann, also vielleicht auch mal, wenn eine Schulklasse kommt, hinzustehen und sagen, willkommen, liebe Kinder, wir zeigen euch heute dies und jenes, führen euch durch die Räumlichkeiten, zeigen euch diesen Film, erklären euch das, machen mit euch das Experiment oder laufen durch die Galerie und zeigen euch die die Kunst des 16. Jahrhunderts oder irgendwas. Wäre das auch, dass du dann von der Truppe irgendwann hinstehen müsstest, durftest und dann sagen, so und so?
Kann auf jeden Fall auch sein, aber grundsätzlich sind wir sozusagen mehr in der Konzeption und haben das große Glück, dass wir nochmal 10 bis 15 externe Kunstvermittlerinnen und Vermittler haben, die natürlich auch ganz unterschiedliche Schwerpunkte mitbringen, ganz unterschiedliche Ausbildungen haben und dann die Schulklasse, die Kita-Gruppe, die Erwachsene-Gruppe durch die Ausstellung leiten.
Ja, das heißt, es kommt ganz auf den Einzelfall an, aber ihr hättet auch die Möglichkeit, wenn es gibt, fragt würde, quasi mal einfach auch einer Schulklasse was zu erzählen, auf gut Deutsch.
Auf jeden Fall, ja.
Du sagtest, wie viel? 5 Leute seid ihr, glaube ich, in der Gruppe, hast du gesagt? Oder wie
Haus sind wir 3 Leute in der Vermittlung, dann haben wir aber eben nochmal 10 bis 15 externe Kunstvermittler und Kunstvermittlerinnen für die unterschiedlichen Sammlungsbereiche.
Und die dann vermitteln, die dann erzählen, die kriegen von euch sozusagen ein Handout, die kriegen von euch alles geliefert und zählen dann aber die Konzepte sind ein Ausschnitt von euch dreien. Also das, wie man es macht, wo man die Schwerpunkte setzt, welche didaktischen ja, Vorgehensweisen, das legt ihr dann alles vorher klar fest und daran halten sich die anderen dann. Ist das so, oder?
Wir geben immer sozusagen eine Richtlinie oder wie kann man das nennen. Wir haben ein Konzept erarbeitet, wir überlegen uns Schwerpunkte, die natürlich auch zusammenhängen mit zum Beispiel Inhalte von Bildungsplänen oder wichtige Fragestellungen, die Gegenwartsbezug haben, wo wir sagen, okay, da ist es total spannend, mit einer Gruppe anzusetzen, je nach Altersgruppe auch nochmal zu schauen, was sind Themen, die für diese Altersgruppe relevant sind.
Mhm, ja. Ist man sich da immer einig oder gibt es da auch unterschiedliche Ansichten? Wenn drei irgendwie ein Thema beackern, dann hat ja wahrscheinlich auch jeder so eine eigenen Ideen, Erfahrungswerte. Ihr seid gleichgestellt wahrscheinlich oder bist du die Chefin von allen oder das jetzt nicht?
Also wir sind gleichgestellt, genau. Ja. Und wir haben natürlich unterschiedliche Haltungen in der Vermittlung, aber die ähneln sich trotzdem ganz stark, sodass wir eigentlich schnell einen guten Weg finden.
Mhm, ja, und ihr könnt aber völlig, ohne dass euch jetzt irgendwie jemand reinschwätzt, sage ich mal, dann ein Konzept machen? Oder müsst ihr das dann auch in einem Gremium oder vielleicht dann auch der Dr. Stefanie Date dann vorstellen als der Chefin und die muss dann absägen und sagen, so machen wir's? Oder wie weit ist das denn, also Konzeptarbeit, die ihr vorstellt und andere genehmigen? Oder wie weit könnt ihr das für euch quasi bestimmen? Wie ist das?
Die Konzeptarbeit lehnt sich natürlich auch immer stark an die Ausstellungskonzeption an. Das heißt, die entsteht natürlich dann auch zusammen mit dem Kurator, mit der Kuratorin.
Ah, ja.
Und trotzdem hat aber die Vermittlungsarbeit natürlich auch die Möglichkeit, andere Themen rauszufiltern aus dem Sammlungsbestand beispielsweise. Und kann damit auch Themen behandeln, die jetzt nicht explizit in der Ausstellung oder in der Sammlung so dargestellt werden. Also wir hatten beispielsweise vor 2 bis 3 Jahren eine Kooperation aufgegleist mit dem in Ulm ansässigen Young and Queer Verein, wo es nochmal darum ging, irgendwie geschlechtliche Vielfalt und Themen rund um Gender, Körper, Geschlecht zu thematisieren und dann zu schauen, okay, wo haben wir eigentlich Bezüge in der Sammlung, obwohl das jetzt kein explizites Ausstellungsthema war und das mit Jugendlichen aufzuarbeiten, mit Schulklassen, es war ein buchbares Angebot für Schulklassen.
Ja, das heißt, du müsstest in so einem Fall dann auch ein bisschen Archive recherchieren, was vielleicht nicht im Ausstellungsbestand gerade ist, aber was noch im Archiv vielleicht schlummert, um dann daraus auch vielleicht ein didaktisches Konzept oder eine Ausstellungskonzeption, Vermittlung irgendwie zu generieren. Das heißt, da muss man schon auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken, sich informieren. Das heißt, man hat auch ein bisschen Recherche.
Auf jeden Fall könnte man dazu nehmen, wenn das sozusagen thematisch für den Rundgang relevant ist. Ja,
ja, ja. Ja. Aha, ja. Und in der Form, also du hast gesagt, nochmal auf dich kurz zurückzukommen, du bist ursprünglich als Volontärin da gewesen und dann fest angestellt worden. Gab es denn so ein Team in der Besetzung früher nicht, weil wir auch gelernt haben, die Museumspädagogik ist eher so die alte Begrifflichkeit, vielleicht die alte Handhabe, die jetzt eben durch euch, durch Vermittlung quasi ersetzt wird. Gab es das in der Form im Museum nicht? Ist das also was Neueres als Gruppe, als Tätigkeitsfeld oder ist es schon länger, nur es hat dann jemand anderes vor dir zum Beispiel die Thematik bearbeitet?
Vor meiner Zeit war tatsächlich diese Stelle zusammenbesetzt mit der Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, der Kollege hat sozusagen beides abgedeckt. Mhm. Und was aber ganz wichtig ist in dem Zusammenhang zu sagen ist, genau an diesem Punkt stehen ganz viele Museen auch in Deutschland zu sagen, okay, dieses Feld der Bildung und Vermittlung muss professionalisiert werden, das muss sozusagen auch ausgeweitet werden. Und in diesem Zuge war eben auch diese Förderung, über die die Stelle überhaupt geschaffen wurde. Mhm. Da ging es ganz stark um die Stärkung der Vermittlungsarbeit in Museen.
Mhm. Machen andere Museen wahrscheinlich inzwischen dann auch so. Oder man guckt dann schon auch ein bisschen Vergleich mit anderen Museen, dass man sagt, die handhaben die das, wie handhaben und das künftig vielleicht optimiert besser und man lernt von sich, also von gegeneinander, gegenseitig auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also klar, es kommt immer auf die Ressourcen an. Und da haben wir, glaube ich, ein großes Glück, dass wir inzwischen die 3 Stellen haben.
Free FM. Radio Free FM mit der Plattform heute Nachmittag aus der Reihe. Mit dem Museum Ulm sprechen wir heute mit Pia Jäger über Bildung und Vermittlung im Museum Ulm, wie das Ganze funktioniert, wie Pias Tätigkeitsfeld ausschaut. Wir haben schon ein bisschen gelernt und auch ein bisschen das eingeordnet. Ich habe verstanden, dass diese Form der Themenbearbeitung einer eher neueren Betrachtung entspricht und nicht mehr der klassischen Museumspädagogik. Und jetzt wollen wir doch so ein bisschen noch wissen, ganz konkret, Pia, wie schaut denn so deine Aufgabe, dein, auch vielleicht deine Tätigkeit im Alltag aus? Also wenn du ins Büro kommst, wie sieht dein Alltag aus? Ist das dann überwiegend zusammen mit den anderen dreien, zweien im Team sitzen, beraten, sprechen, oder man schreibt viel Konzepte oder was weiß ich, man trägt auch mal irgendwo vor Gästen oder einfach ein bisschen so, erzähl mal ein bisschen deine Tätigkeiten auf, schreib ein bisschen über deinen Tag im Museum und ja, dass wir einfach eine Vorstellung bekommen, was du da machst.
Ja, es ist eigentlich sowohl als auch das, was du gesagt hast. Wir besprechen uns viel, wir tauschen uns viel aus, aber wir sind natürlich fleißig am Konzepte schreiben. Für die drei Häuser, also nicht zu vergessen, die Kunsthalle Weishaupt, für die wir auch die Vermittlungsarbeit machen, jetzt zur neuen Ausstellung, Herbert Oehm, die nächste Woche genau eröffnet. Also da sind wir dran zum einen. Dann sind wir an der neuen archäologischen Dauerausstellung, da wirklich nochmal zu schauen, was muss vermittelt werden, wie können die Inhalte dargestellt werden an der Schnittstelle mit den Kuratorinnen und Kuratoren. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir Netzwerke bilden in der Stadt, schauen, wo sind eigentlich Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner, verschiedene Projekte, mit denen starten können, Beziehungen aufbauen.
Das also ist so, auf gut Deutsch gesagt, auch viel telefonieren, viel Kontakt mit anderen Institutionen, oder? Sich abstimmen.
Mit anderen Institutionen, mit Schulen, mit anderen Vereinen, die an der Schnittstelle zu Schule, Jugendarbeit beispielsweise auch arbeiten. Mhm. Genau, so zu gucken, wo ergeben sich eigentlich Synergien, wo macht es auch Sinn, zusammenzuarbeiten. Was für uns auch wichtig sind, ist bildungspolitische Änderungen, die sozusagen auch in unsere Arbeit einfließen oder Einfluss auf unsere Arbeit haben. Beispielsweise ist das der Fall bei dem Ganztagesfördergesetz, was 2025, 2026 im Schuljahr in Kraft tritt, wo wir natürlich auch dran sind, im Gespräch mit anderen Abteilungen der Stadt, aber auch mit den Schulen zu schauen, okay, wie können wir hier aktiv werden und agieren.
Nur für alle, die da nicht so genau Bescheid wissen, was ist da die Intention hinter
dem? Die Intention ist, dass jedes Kind ab dem neuen Schuljahr einen Anspruch auf einen Ganztagesplatz hat. Das heißt, da ist auch die Frage, wo sind die Kapazitäten bei den Schulen, wie können die Kulturinstitutionen auch agieren und unterstützen, was natürlich eine große Chance auch für die Institution ist. Man darf nicht unterschätzen, wie viel Heranwachsende eigentlich über den Kontext Schule an die Inhalte des Museums gelangen.
Mhm. Weil du es gerade sagst, kommen jetzt Kinder überwiegend aus Kindergärten oder aus Schulen oder Menschen überwiegend, also sag mal, die aus Interesse kommen, oder wie ist das so eigentlich der Anteil? Habt ihr da bestimmt auch eine Statistik, wer so im Anteil der Besuch, die Besucherzahlen, 50% Schüler, 50% Senioren oder einfach sonstige 20% Durchreisende allen Altersklassen oder so irgendwie?
Da habe ich leider keine Zahlen parat. Ja, ja. Besucherstatistik liegt aktuell bei meiner Kollegin Katharina Faller. Mhm. Aber was ich sagen kann, ist, tatsächlich bekommen wir einfach wahnsinnig viele Schulklassen und Kita-Gruppen ins Haus durch Schulausflüge, die Programme, die gebucht werden. Was natürlich eine total große Chance ist, weil wir da merken, es hat einen Effekt oft auch innerhalb der Familie, dass wir merken, okay, es kommen Kinder beispielsweise nochmal am Wochenende, um den Eltern bestimmte Dinge zu zeigen, die sie innerhalb des Schulausflugs sozusagen bei uns kennengelernt haben oder ähnliches.
Ja. Mhm. Oh ja, ja. Das heißt, ihr wisst auf jeden Fall, auch wenn du die Zahlen jetzt gar nicht hast und die wahrscheinlich auch quasi betriebsinterner sind, wenn die jetzt nicht im Detail ausplaudern, aber im Prinzip, ihr wisst schon ein bisschen und daraus könnt ihr auch ableiten, wie die Bedarfe in Bezug auf Vermittlungen und Bildungsfragen eben sind, weil ihr dann auch einfach einen Schwerpunkt und eben auch zielgerichtet eine Ausrichtung machen könnt.
Auf jeden Fall, aber jetzt sind wir natürlich ganz stark bei dem Schule-Kita-Thema und es geht uns natürlich aber auch immer darum, auch andere Zielgruppen zu erreichen.
Ja.
Also es ist auf jeden Fall eine Kernaufgabe bei uns, die Schulen und Kitas, aber natürlich schauen wir auch, okay, wie können Programme aussehen, beispielsweise für junge Leute, da haben wir den Kunstknall.
Das Kunstknall?
Genau.
Was ist der Kunstknall?
Den gibt es unter anderem Namen seit 2017 zweimal im Jahr in Kooperation mit der Kunsthalle Weishaupt, wo wir nochmal gezielt an Studierende gehen. Das ist ein Abendevent mit Kurzführung, wo es ganz viel auch darum geht, in Austausch zu kommen. Also natürlich das Haus kennenzulernen, die Inhalte der beiden Häuser kennenzulernen, aber auch in Austausch zu kommen, das als einen Ort für sich zu begreifen, der auch eine Aufenthaltsqualität hat. Und der startet zweimal im Jahr und wird auf jeden Fall sehr, sehr gut angenommen.
Mhm. Warum gerade Knall? Es knallt ja nicht, sondern es ist ja nur einfach ein entspannender, aktueller Event. Warum Knall? Also es knallt ja nichts. Also es sind keine Experimente, das jetzt gezeigt wird. Wir machen chemische Experimente und lassen es mal knallen.
Das wir ist spielen ja nicht. Auch nicht mit Feuer oder Ähnliches, das stimmt.
Ja, ja.
Kunstknall, ja, die Kunst knallt wahrscheinlich auch. Mhm. So sind wir, glaube ich, draufgekommen.
Ja, ja, ja.
Ja.
Aha.
Ja.
Schön. Also das auf jeden Fall. Und das heißt, auch eure Arbeit, was du gerade sagst, ist auch immer durch einen gewissen Zeitrahmen, also durch Veranstaltungen oder durch Ausstellungen, die eben befristet sind?
Genau, wird eigentlich gesteuert unter anderem durch Sonderausstellungen.
Ja.
Klar, auch Sammlungsausstellungen oder eben, wie gesagt, jetzt mit der Neukonzeption der archäologischen Dauerausstellung, die Ende 2026 fertiggestellt werden soll. Da sind wir natürlich auch dran zu gucken, okay, wie kann diese Ausstellung wirklich die Interessen und Bedürfnisse der Besucherinnen und Besucher erfüllen.
Das heißt, da sind wiederum bei solchen Sonderausstellungen oder speziell andere Vorgaben oder andere Vermittlungswege gefordert als vielleicht bei einer Dauerausstellung, die dann über Jahrhunderte, naja, theoretisch, also über lange Jahre unverändert im Prinzip Bestand hat, oder?
Ja, ich glaube, bei Dauerausstellungen haben wir natürlich nochmal andere Möglichkeiten, beispielsweise jetzt in dem Fall auch verstärkt auf Inklusion und Barrierefreiheit zu achten und zu gucken, wie können inklusive Elemente, beispielsweise Tastobjekte oder ähnliches Einfluss Eingang in die Ausstellung finden, auch wenn jetzt beispielsweise Tastobjekte nicht was ist, was ausschließlich für sehbehinderte Menschen gedacht ist. Jeder ist, glaube ich, hat so eine Neugierde und Lust, Dinge anzufassen im Museum.
Ja, generell haben wir wahrscheinlich so Kurzzeitausstellungen, Sonderausstellungen, auch immer eine Themencharakteristika und sind dann vielleicht in einem Bereich vertieft auf ein spezielles Thema, eher selektiv, und so eine Dauerausstellung ist eher vielleicht ein bisschen allgemeiner, nicht ganz so themenselektiv, weil es ja die Dauerausstellung ist und eben eine breitere thematische Ausstellung hat als so eine Sonderausstellung, die irgendwas einen Themenkontext hat.
Ja, Sonderausstellungen haben natürlich sehr spezifische Fragestellungen.
Genau, das meine ich, ja.
Ja.
Mhm. Ja.
Während jetzt die archäologische Dauerausstellung schon auch versucht, die Bandbreite und die Vielfalt in unserer Sammlung darzustellen.
Mhm. Wenn du jetzt mal das von einfach gedichten müsstest, wenn du jetzt Arbeit für Events, für kurz, also sprich Sonderausstellung oder kurzzeitige Ausstellung dann gegenüber der Langfrist oder eben Dauerausstellung mal so bewertest, wo ist der größere Arbeitsanteil drauf oder kann man das so gar nicht sagen? Ist das auch je nach Zeitraum unterschiedlich?
Es ist eine gute Frage. Es ist tatsächlich je nach Zeitraum ganz unterschiedlich. Also jetzt haben wir ja die Situation, dass wir geschlossen haben und eben die Neukonzeption der archäologischen Dauerausstellung machen. Das heißt, da fließt ganz, ganz viel Kapazität aktuell rein, ja.
Mhm. Ja, und zu einem späteren Zeitpunkt könnte es dann auch wieder anders sein, wenn dann irgendwo speziell keine Schließung mehr besteht, sondern eben Kurzzeitausstellungen wieder oder Events dann im Vordergrund stehen und die Dauerausstellung ist quasi wieder etabliert.
Genau, erstmal so, ja.
Das heißt, deine Arbeit ist abwechslungsreich, könnte man sagen.
Auf jeden Fall, ja.
Und schon aber, dass du auch relativ viel vom Computer dann sitzt und designst und schreibst und machst, oder ist das...
Ja, recherchieren, schreiben auch, ja. Machen, ja, Material vorbereiten, ja.
Mhm. Ja, und die aktuellen Aufgaben, ich meine, jetzt habt ihr, du hast schon ein bisschen was gesagt mit den Knalleffekten, die du gesprochen hast, aber wenn jetzt so ein Museum geschlossen hat, ja, wird jetzt alles komplett, also ist das die Schwerpunktaufgabe? Ja, und ihr müsst alles, was da ist, überarbeiten irgendwie, oder?
Genau.
Oder hast du so Schwerpunkte, würde ich sagen, was sind deine aktuellen Schwerpunkte?
Das ist eigentlich der aktuelle Schwerpunkt, ja. Nochmal zu schauen, auch in anderen Sammlungsbereichen in den nächsten Jahren während der Umbauschließphase, wie können wir eigentlich da das Entdeckerische mehr anregen und sozusagen Mitmachbereiche schaffen, die auch gerade Familien ansprechen könnten.
Das heißt, die Dauerausstellung wird nach der Wiedereröffnung komplett anders didaktisch durchdacht und etabliert sein, als es dann vorher war.
Es wird auf jeden Fall Veränderungen geben, ja.
Mhm, ja. Und Sie, nur für alle, die es nicht wissen, wann macht ihr wieder auf? Also wann wird die Dauerausstellung oder eben die Öffnung des Museums sein?
Also die komplette Öffnung kann ich noch nicht sagen. Also es ist noch nicht klar, aber es wird Ende 2026 die archäologische Ausstellung fertiggestellt.
Mhm. Wie weit voraus muss dann so ein Konzept, also jetzt die, wie ihr das jetzt im Dreierteam erarbeitet, dann fertig sein? Bist du es dann auch noch umgesetzt? Nehmen wir mal an, du beschreibst, du hast vorher was von TAST zum Beispiel, Erlebnissen gesagt, das heißt, da muss nachher in der Praxis vielleicht irgendwas gemacht werden. Irgendjemand muss irgendwas bauen, wo man draufdrücken kann. Irgendjemand muss was in Auftrag geben, irgendjemand muss technisch spezifizieren und sagen so und so und so. Oder ich weiß, im Naturmuseum gibt es zum Beispiel auch so eine Station, da kannst du den Geruch von Pflanzen, glaube ich, war es, durch Betätigen irgendwie was Knöpfen oder irgendwas auch dann kennenlernen, auch sehr schön gemacht, aber das muss jemand dann auch umsetzen. Also irgendjemand, ein Pädagoge oder in dem Fall ein Bildungsvermittler hat das Konzept wahrscheinlich geschrieben. Irgendjemand muss es aber dann technisch spezifizieren auf Machbarkeit, auf Haltbarkeit, auf was weiß ich, eben Materialien und Haltbarkeit des Betreffenden. Irgendwer muss es umsetzen und dann einbauen. Also kurz gesagt, wie viel vorher muss dann eben dein Konzept, euer Konzept stehen, damit dann sichergestellt wird, dass zum Zeitraum der Wiedereröffnung das dann alles auch so umgesetzt werden kann?
Also jetzt in diesem Fall ist es natürlich wirklich ein großes Projekt. Das ist eine Ausstellung, die über 3 Etagen geht. Da ist der Prozess, dauert jetzt schon etwa 1,5 bis 2 Jahre und ist jetzt sozusagen in der Umsetzung. Da arbeiten wir eng zusammen mit einem Gestaltungsbüro, zum Glück genau, die dann auch nochmal die technischen Details durchplanen können.
Der Titel ist aus, wir mit der Plattform aber nicht. Ja, manchmal ist es so mit den Titeln, ist ja dann irgendwo auf eine CD so einen Sprung machen und dann irgendwas so einen Track leer und dann denken wir, ups, schon zu Ende. Ja, aber alles regelrecht. Wir sind auch konform hier mit allem regelgerecht hier mit unserer Plattform heute Nachmittag mit meinem Studiogast, mit Pia Järger vom Museum Ulm, die Zuständige aus, beziehungsweise eine der 3 Zuständigen für das Thema Bildung und Vermittlung. Wir haben so ein bisschen gesprochen, Vermittlungsformate, da wolltest du noch ein bisschen darüber sprechen. Pia, was genau, Vermittlungsformate, welche habt ihr, was sind für euch so die verschiedenen Themen? Ein paar Stichworte hast du mir schon in der Pause genannt.
Ja, weil...
Oh, warte, ich habe den Regler noch nicht oben. So, jetzt ist dein Regler wieder oben, ist das du.
Bei den Vermittlungsformaten ist natürlich unser Anliegen, so möglichst, ich nenne es mal einen bunten Blumenstrauß anzubieten, um möglichst viele unterschiedliche Menschen zu erreichen und für die Kunst und Kultur bei uns zu begeistern. Das heißt, hier gucken wir nochmal, okay, wie können wir für verschiedene Zielgruppen verschiedene Formate gestalten. Also eben angefangen bei den Kita-Gruppen, da haben wir zum ersten Mal auch vor 2 Jahren Formate konzipiert, die sich nochmal an die unter 3-Jährigen richten. Das war ganz spannend, weil sonst ist die Zielgruppe Kindergarten eher für Museum relevant. Und da war es wirklich nochmal der Versuch zu gucken, okay, wie können die ganz Kleinen, die ja eine totale Neugierde, einen Forscherdrang mitbringen, die Räume, wie auch immer, krabbelnd oder schon laufend erfahren und ja, die Kunst, vor allem die Moderne zu entdecken. Dann, wir haben ganz viel schon über die Angebote für Schulen gesprochen, da auch zu gucken, okay, was sind die Themen, die eigentlich SchülerInnengruppen interessieren, wo können wir Gegenwartsfragen beispielsweise aufgreifen, da hatte ich auch schon das Beispiel genannt, die Zusammenarbeit mit Young and Queer.
Ja.
Oder auch nochmal zu schauen, okay, wie können eigentlich Formate aussehen, die anders funktionieren oder interdisziplinär funktionieren, beispielsweise mit Tanz, mit Musik an der Schnittstelle zu anderen Disziplinen. Wir hatten einen Workshop mit einem Kollege, der Beatbox angeboten hatte. Also da einfach nochmal zu gucken, wie können ganz unterschiedliche Formate aussehen. Dann, du hast das eigentlich auch gerade schon angesprochen, das Riechen, das Schmecken. Wir hatten Duftführungen im Angebot, auch immer noch. Das war, das entstand aus einem Forschungsprojekt mit Odeuropa. Das hat meine Kollegin Eva Leistenschneider
überlegt. War auch schon hier, ja.
Ah ja, okay. Genau, überwiegend mit konzipiert, wo es nochmal darum ging, okay, was können wir eigentlich an Duftinformationen aus den Kunstwerken beispielsweise ziehen? Also wirklich zu gucken, den Künstler hatten wir schon für junge Leute. Wir haben ein Angebot, das nennt sich Känguru-Kunst für Eltern.
Känguru-Kunst für Eltern, das ist ja spannend.
Eltern mit Babys im ersten Lebensjahr.
Ja, was ist Känguru-Kunst?
Känguru-Kunst ist sozusagen, ja. Ich habe das Baby, wenn ich möchte, in der Trage.
Ah, ja.
Und kann so das Museum erkunden im Rahmen einer Führung. Und das ist wirklich völlig frei. Jederzeit kann das Kind gewickelt, gestillt werden. Es darf auch schreien. Mhm. Es muss nicht ganz leise im Museum sein. Es darf auch mal laut sein, um da auch die Hemmschwelle sozusagen abzubauen. Neben natürlich öffentlichen Führungen mit Erwachsenen, wo die Wissensvermittlung im Vordergrund steht. Aber wo es auch darum geht, natürlich ins Gespräch zu kommen über die Inhalte. Also da wirklich so, ich sag mal, den bunten Blumenstrauß aufzumachen, zu gucken, okay, welche Formate haben wir eigentlich im Museum für ganz unterschiedliche Menschen.
Gibt es denn so eine typische Alters, so, eine, so wie man sagt, 0 bis 7 oder von 0 bis 3, 3 bis 6, so 6 bis 10, so ein bisschen auch an Kindergartenzeit oder Grundschule und dann Gymnasium oder später Folgeschule und dann vielleicht ab später Nachschulzeit eben so die, wie soll man sagen, die Menschen, die bis zur Rente dann vielleicht ins Museum kommen, dann eben so die Rentner, die spätere, die dann eben auch mehr Zeit haben und vielleicht mal gemütlicher dann durchs Museum bummeln als so die anderen, die so vielleicht, Kinder, Familie und muss alles flott gehen haben. Sprich, gibt es so eine Klassifizierung, eine Einteilung nach Publikum auch oder ist das, nee, das ist nicht befragt.
Es wäre wahrscheinlich wieder die Frage von BesucherInnenstatistik und nochmal zu schauen, wer kommt. Und es ist natürlich dann auch unterschiedlich, welche Zielgruppe nimmt welche Formate an. Mhm. Und da gibt's natürlich, ist es kohärent, natürlich der Kunstknall wird vor allem von jungen Menschen angenommen. Ich würde sagen, im Schulkontext sind es vor allem die Grundschulen, die eigentlich überwiegend kommen.
Ja, genau. Ja. Das heißt, ihr habt dann schon, weil du sagst Grundschule, dann eben schon ist eine Alters, eine Betrachtung oder eine Vermittlung oder eine Bildungs-, ist man einfach ein Entity, das ihr betrachtet, zum Beispiel eben einen Kreis von Kindern, die so zwischen, sagen wir mal, zwischen 6 und 10 irgendwo sind, Grundschule zum Beispiel. Oder Kindergarten zwischen eben vielleicht 3 und 6, so irgendwas.
Genau, also die haben wir auf jeden Fall viel, ja.
Okay, und daraus, je nachdem, wer dann kommt, kann es auch sein, dass man bei der Vermittlung, wenn man die dann eben durch mit einer Führung oder so bestätigt, eben auch unterschiedliche Methoden der Präsentation zum Einsatz bringt, wenn zum Beispiel eine Führung gemacht wird. Wenn es die 10 Leute, die ihr habt, die dann vielleicht vermitteln, eine Führung mit Kindern machen, vermitteln die andere Inhalte wahrscheinlich in andere Form als das, was dann vielleicht die Rentner irgendwie bekommen.
Auf jeden Fall, genau. Ja. Da arbeiten wir natürlich mit anderen Hands-on, mit anderem Material, was wir zeigen. Beispielsweise. Mhm. Genau, ja.
Und dafür liegt aber was in der Schublade bereit. Das heißt, wenn jetzt quasi eure Menschen, die gesagt bekommen, heute musst du das erklären, heute sprichst du über die Renaissance in Ulm und die Kunst in Münster, dann wissen die, okay, es kommt eine Kindergruppe oder es kommt eine Seniorengruppe, je nachdem greifen die Schublade 1 oder die Schublade 2 und packen die Layouts oder eben die Pamphlete eben aus für die eine oder für andere Gruppe und erzählen entsprechend passender Alter und entsprechend nach Klientel sozusagen, dann was unterschiedlich sind, die Konzepte sind von euch.
Eigentlich genau so, genau. Die holen die richtige Kiste raus für die jeweilige Gruppe, Thema.
Mhm. Und aber das kann sich über die Zeit auch mal verändern, weil die Kinder von heute vielleicht andere didaktische Elemente auch gewohnt sind aus dem Kindergarten, als es noch in den 70er Jahren zum Beispiel waren.
Das ist sicherlich so, ja.
Ja, ja. Okay, insofern bedarf auch hier das ständig einer wissenschaftlichen wahrscheinlich Begleitung, um Konzepte auf einem, wie soll man sagen, aktuellen Stand in Vereinbarung vielleicht auch mit dem, was die Kinder in der Schule lernen oder im Kindergarten, wie es dargeboten wird, dann einfach das konform, kompatibel, zeitgemäß zu halten.
Ja, genau. Wir überprüfen beispielsweise Bildungspläne. Was sind die Themen? Wo hat sich was geändert? Wo können wir anknüpfen?
Ja.
Wir schauen, wie können wir mit digitalen Medien arbeiten, wobei wir da auch jetzt gerade in personellen Formaten die Erfahrung gemacht haben, dass es eigentlich eher nach dieser Corona-Zeit ein ganz großes Bedürfnis bei Schülerinnen und Schülern war, jetzt gerade in der künstlerisch-praktischen Auseinandersetzung wieder mehr tatsächlich mit den Händen zu arbeiten.
Oh ja.
Weniger ins digitale Zeichnen oder Ähnliches zu gehen.
Ja. Also hast du das Gefühl, dass so mit Bezug auf die ganzen Vorgehensweisen, Vermittlungsmethoden durch Corona eine Veränderung in der, ja, in der Vorgehensweise jetzt irgendwo haben? Oder die Interessen anders gelagert sind? Oder die Bedürfnisse?
Ich glaube, ich kann das jetzt vor allem von Schulklassen beurteilen oder Schülerinnen und Schüler, die das spiegeln, dass einfach da ein ganz großer Wunsch da ist, nicht jetzt digital zu arbeiten. Also die sind natürlich wahnsinnig affin und schnell zu verstehen, wie kann ich was animieren, wie kann ich was digital zeichnen. Da braucht es eigentlich oft gar nicht so viel Einführung bei den Tools, bei den digitalen Tools. Das hat auch eine Erfahrung gezeigt. Also da sind wir auch nicht so breit aufgestellt, wenn wir digital arbeiten mit Schülerinnen und Schülern. Dann sind das eigentlich immer Kooperationsprojekte, beispielsweise mit der Etage vom Stadtjugendring, also ja. Medienbildung. Mhm. Und da merken wir aber, die sind einfach super, super schnell natürlich damit zu arbeiten. Und es ist aber gleichzeitig ein ganz großer Wunsch, einfach mit dem Material, physischem Material zu arbeiten, Dinge anfassen zu können, falten, zeichnen,
ja.
Techniken. Ja.
Welche Klientel ist jetzt so in der Ausarbeitung der Konzeption für dich die spannendsten? Die Kinder oder die Senioren oder die Mittleren oder kann man das gar nicht sagen? Oder doch irgendwie eine Gruppe sagst, besonders für die mache ich gerne jetzt irgendwo ein Konzept, ein Bildungs-, ja, ein Konzept, Vermittlungskonzept.
Also am spannendsten ist natürlich zu gucken, wie kriegen wir eigentlich die Nichtbesucherinnen und Besucher ins Haus. Ja. Also das ist natürlich die große Herausforderung, auch über Bildungsprogramme, Vermittlungsprogramme zu gucken, okay, wie komme ich eigentlich an die ran, die noch keinen Zugang zum Museum Ulm haben, die das Haus noch nicht kennen, die da nicht den Ort nicht einfach aufsuchen. Da testen wir uns auch so ein bisschen aus, zu gucken. Wir haben das Museum in der Schubkarre.
Museum in der Schubkarre.
Heißt das, genau. Da gehen wir quasi mit einer Art mobilem Infostand raus in die Stadt. Da sind ganz unterschiedliche Dinge dabei, aber es geht immer darum, sozusagen unsere Zelte an einem anderen Ort aufzuschlagen. Hm. Und bringen eben passend zum Thema Museumsbaustelle Dinge mit, um Passantinnen, Passanten, egal welchen Alters, anzuregen, sich auch mit unseren Objekten, Dingen, Inhalten auseinanderzusetzen.
Da gehört wahrscheinlich aber auch wesentlich dann das Thema Social Media und Presence im Web oder auf online irgendwo dazu, weil die Erreichbarkeit ist natürlich doch heute eine andere, die Möglichkeiten sind anders, als es das noch vor 50 Jahren war. Das heißt, da hat wahrscheinlich auch dann die Schnittstelle zur Öffentlichkeitsarbeit einen großen Stellenwert, oder?
Auf jeden Fall. Also ja. Da arbeiten wir auch eng zusammen mit der Kollegin Katharina Faller und gucken sozusagen. Also
schöne
gerade
Grüße an Katharina, die wir auch gut kennen hier.
Ja. Gerade bei der Museum aus der Schubkarre, es ist natürlich so eine Schnittstelle zwischen Vermittlung und Marketing-Tour.
Ja.
Ja.
Radio Free FM, die Plattform heute Nachmittag mit meinem Studiogast, mit Pierre Jäger vom Museum Ulm, zuständig dort mit zwei anderen Kolleginnen und Kollegen für die Bildung und Vermittlung. Und wir haben schon gerade gesprochen, Pia, über ja Wege, die ihr heute auch wahrnehmt, um das Museum außerhalb der baulichen Grenzen des Museums ein bisschen kundzutun oder eben dann auch euch präsent zu machen, die Leute zu gewinnen. Das war ein wichtiger Punkt, habe ich verstanden. Auch die Nichtbesucher eben ins Museum irgendwann mal zu locken. Und aktuell seid ihr da wahrscheinlich eben besonders viel unterwegs, weil das Museum ja geschlossen hat.
Genau, so ist es. Da nutzen wir natürlich die Zeit, einfach rauszugehen und zu gucken, was für Erkenntnisse können wir auch daraus gewinnen? Warum finden unsere Hausbesucherinnen und Besucher teilweise nicht ins Gespräch kommen und wirklich, also wie die Museum aus der Schubkarre, die ich gerade schon genannt habe, soll das wirklich dazu anregen, sich erstmal so ein bisschen spielerischer mit den Themen auseinanderzusetzen. Also wir kommen mit einem beispielsweise mit einem Tapeziertisch, wo eine Werkzeugkiste darauf steht, mit einem Kartensteckspiel, wo verschiedene Ansichten und Objekte aus dem Museum Ulm zu sehen sind. Also einfach, dass man sich so ein bisschen besser vorstellen kann, was jetzt die Museum aus der Schubkarre eigentlich bedeutet. wo es einfach darum geht, mit Freude dran zu gehen und die Dinge zu entdecken. Es gibt Pylonen, das kennen wir alle von den Baustellen, aus dem Baustellenkontext, diese orangen, weiß gestreifte Kegel, in die man reingucken kann, ja, beispielsweise, und was entdecken kann oder auch riechen kann, und einen bestimmten Duft zu einem Kunstwerk riecht. Also da sind wir einfach dran zu gucken, okay, wie können wir rausgehen, wie können wir Menschen treffen, die das Museum sonst nicht vielleicht unbedingt aufsuchen und ins Gespräch kommen, in Austausch kommen. Und genauso ist das auch bei anderen Projekten, oder wir sind beispielsweise jedes Jahr beim Uni-Forum vertreten. Das ist ein Angebot der Uni Ulm, der Studierendenvertretung, zu Beginn jeden Semesters, wo sich die Hochschulgruppen und Referate der Uni vorstellen, wo wir eben auch das Glück haben, vertreten zu sein und unsere Häuser präsentieren können. Also rauszugehen und einfach zu gucken, okay, wie können wir auf unsere drei Häuser oder eben Museum Ulm, HFG-Archiv und aber auch Kunsthalle Weißhaupt aufmerksam machen.
Mhm. Wie ist die Resonanz? Also das, was ihr draußen dann macht, seid ihr zufrieden mit der Resonanz und habt ihr auch schon Leute aufgrund dessen, dass ihr dort mit den Leuten ins Gespräch gekommen seid, dann irgendwann mal, nein, wohl momentan könnt ihr niemanden im Museum begrüßen, aber vielleicht in der Kunsthalle Weißhaupt zumindest dann.
Genau, das ist das Schwierige jetzt gerade bei dem Museum aus der Schubkarre wirklich zu evaluieren, weil da ist es wirklich so, da geht es uns einfach auch darum, transparent zu machen. Wir sind nicht weg, wir sind immer noch da und wir arbeiten im Hintergrund und es gibt ganz viel, auf das man sich freuen kann. Beim Uniforum, da merken wir natürlich schon, dass ganz viel Resonanz kommt, dass der Kunstknall beispielsweise schon sehr bekannt ist bei den Studierenden und die sich einfach freuen, mehr zu erfahren und neugierig sind auf unsere Häuser. Auch wenn das vielleicht jetzt keine Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler in Ulm sind.
Mhm. Ja, ein Punkt, den ich dich gerne fragen wollte, das haben wir ein bisschen vor durchklingen lassen, die Möglichkeiten heute über Social Media Menschen zu erreichen, sind ja schon ganz andere. In so einer Thematik jetzt einer Vermittlung von Wissen und Konzeption erstellen, Bildungsmöglichkeiten irgendwo verbessern, weitern. Welche Rolle spielt die immer von allen erwähnte Digitalisierung bei euch? Ich meine, alle sagen, in Deutschland muss weiter digitalisiert werden. Wie weit ist das in der Museumslandschaft? Wie weit ist es bei euch? Also nebenbei, es gibt ja eine Digitalkuratorin, das hatten wir schon erwähnt. Aber wie weit ist das jetzt für deine konkrete Umsetzung von Konzepten, von Relevanz? Welche Chancen gibt es, welche Möglichkeiten ergeben sich draus oder ist es eher nicht tauglich? Was kann man dazu sagen?
Also der digitale Raum ist natürlich ein großer Möglichkeitsraum und eine große Spielwiese. Da loten wir gerade in der Vermittlungsarbeit ganz stark aus, an welcher Stelle ist es sinnvoll und an welcher Stelle ist es zu irreführend oder lenkt es für uns zu sehr ab. Also es geht um vielleicht eher so Basic-Anwendungen wie ein Medienguide, der ist an sich bekannt, Medienguide in Museen, aber es ist einfach hier auch nochmal so eine Möglichkeit, ganz, ganz viel beispielsweise auch spezifische Tools unterzubringen für eine spezifische Zielgruppe, inklusive Elemente oder ähnlichen. Da haben wir, glaube ich, im Museum Ulm die Möglichkeiten auch noch nicht ganz ausgeschöpft in diesem Bereich. Genau. Und wie ich es auch schon gesagt habe, in der Arbeit mit Schulklassen merken wir, dass da einfach ein ganz großer Wunsch ist nach physisch arbeiten, nach nicht digital arbeiten. Und gleichzeitig ist es aber natürlich einfach, gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, die vor allem bei uns Marina Netik, die Digitalkuratorin, auslotet.
Mhm. Ja. Die Guides, die du genannt hast, das sind die, die man so auf die Ohren setzt und die dann zum Beispiel kontextsensitiv zu einem bestimmten Ort, bei dem man sich bewegt, dann irgendwie was abstrahlen, also eine Information aussenden, was man dann auf den Ohren hören kann oder, ich weiß nicht, dann eben in einer, wie ja, früher, glaube ich, von Tonbändern irgendwas abspielen.
Ist das sowas? Das der klassische Audioguide. Ich spreche eher vom Medienguide, der einfach nochmal viel mehr Möglichkeiten hat, jetzt eine Autodeskription oder ähnliches unterzubringen, für gehörlose Menschen, für sehbehinderte Menschen nochmal zu gucken, okay, wie können wir da bestimmte Tools integrieren oder ähnliches. Wohl wissen, dass das jetzt natürlich keine wahnsinnige Neuerung ist, aber es gibt uns einfach nochmal so eine Möglichkeit, an der Infrastruktur im Haus zu arbeiten.
Mhm, ja, verstehe. Welche Chancen siehst du denn auf die nächsten Jahre über die gesamte Entwicklung, auch Digitalisierung oder überhaupt Möglichkeiten, die sich so ergeben? Welche Dinge wollt ihr vielleicht noch machen, die noch ein bisschen in Ferne liegen? Und ja, insofern, wie sieht dann vielleicht das Museum 2035 oder so irgendwo aus? Wesentliche Änderungen zu erwarten?
2035 ist es hoffentlich ein offenes Haus, was ganz viele unterschiedliche Gruppen ins Haus holt, ein lebhafter Ort, wo es viel Auseinandersetzung gibt. Das ist nicht der große Wissenstanker, sondern es haben wirklich auch verschiedene Perspektiven von anderen Menschen Platz und finden sich darin wieder. Genau, in diese Richtung gehen eigentlich die Gedanken vom Museum Ulm und der Vermittlungsarbeit. Genau.
Oh, ja, ja.
Also Stichwort dritter Ort zum Beispiel.
Mhm. Ja, ja. Und wir haben schon gesagt, das Museum öffnet wieder 2026, haben wir schon gesagt. Gibt es da Sonderausstellungen, gibt es da spezielle Konzepte, Pläne?
Also für uns der nächste Schritt ist eigentlich schon in diesem Jahr, um auch in diesem Jahr zu bleiben, 2025 im Herbst eröffnen wir das neue Werklabor. Da ist ein Bauabschnitt, das Museum Ulms fertiggestellt, und in diesem befindet sich das Werklabor, also der Vermittlungsraum, wo wir tatsächlich arbeiten können, und damit einhergeht auch ein neues Vermittlungsprogramm, um auch nochmal zu gucken, okay, wie können wir ganz unterschiedliche Menschen in das Haus holen, mit denen arbeiten, praktisch arbeiten, und genau, wollen da ein neues Programm aufstellen.
Mhm, ja, und ansonsten, gibt es Highlights noch für dieses Jahr von deiner Arbeit? Also Museum Weishaupt haben wir schon, Kunsthalle Weishaupt haben wir schon gesagt. Irgendwie noch Highlights, auf die wir noch hinweisen sollten, wo man was auch konkret von dir vielleicht irgendwie sehen, hören kann oder berühren, irgendwie sowas, wo man sagen kann, ah ja, das hat jetzt Pia geschaffen. Irgendwas, was man auch dazu noch für dieses Jahr irgendwie, auch bevor das Museum wieder öffnet, dann.
Also man kann natürlich kurzfristiger denken. Ich kann jetzt schon einladen für den 8. Mai, da ist der nächste Kunstknall in diesem Jahr.
So, okay.
Es gibt die Kinderführung, die Familienführung an Sonntagen am 13. April. Ist die nächste Kinderführung in der Ausstellung in der Kunsthalle Weishaupt im Museum A bis Z, genau.
Mhm. Ja, sehr schön. Und wir führen, glaube ich, ansonsten in 4 Wochen die Reihe fort mit dem Museum, gell? Und dann sprechen wir, wisst ihr jetzt auch noch nicht, was genau auf der Agenda
das
steht.
Das steht vielleicht bei Kathi Faller auf
das
der Agenda.
Das steht bei ihr auf der Agenda,
nicht.
Ja. Wenn ich das schon so sage, war das natürlich schon ein bisschen so der Hinweis, dass wir am Ende der Sendung angekommen sind. Und Pia, die Zeit geht immer schneller rum, als man denkt. Ich sage dir ganz herzlichen Dank, dass du heute da bist oder warst, ja, noch da bist bei uns in der Plattform und uns ein bisschen über Bildung und Vermittlung bei uns, über euch hier in Ulm, also bei euch im Museum, berichtet hast. Mein Name ist Michael Trost. Das war's mit der Plattform auch schon wieder. Und wir sagen gemeinsam Tschüss. Du sagst mal kurz den Namen. Es war da heute.
Vielen Dank, Pia Jäger.
Und wir sagen gemeinsam Tschüss.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.